Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt.
Ja, was für eine Ermutigung, was für eine Begeisterung, dass Jesus lebt. Jesus Christus, unser Herr, ist auferstanden. Halleluja, das feiern wir. Wir feiern nicht den rot markierten Feiertag im Kalender, sondern die Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus. Was für ein Vorrecht. Wir glauben tatsächlich an die leibhaftige Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten. Nicht irgendwie sinnbildlich, nicht wie wir es ganz oft bei Beerdigungen hören. Ja, der lebt in unseren Herzen weiter. Jesus Christus lebt nicht einfach in unseren Herzen weiter. Er lebt in Wirklichkeit hier auf der Erde, im Himmel. Er erfüllt alles und lebt in aller Ewigkeit. Glaubst du das? Und das bekennen wir und wollen uns auch ermutigen, immer wieder neu. Und es ist so wichtig, dass wir dazu auch das als Basis nehmen, was die Bibel dazu sagen hat. Weil das ist, was uns niemand nehmen kann, dass wir unseren Glauben, unser Bekenntnis darauf auch immer wieder stützen. Auferstehung. Ich habe mir versucht, da ein Bild zu machen. Wie kann man es darstellen? Bei der Auferstehung, da prallen ja Leben und Tod aufeinander. Da ist das Leben da und da kommt der Tod und wirkt das Leben ab. Und die Auferstehung durchdringt das. Das prallt aufeinander. Ich habe ein Bild mitgebracht. Man hat ja herausgefunden, das schwarze Loch in unserer Milchstraße. Warum habe ich das Bild mitgebracht? Was ist das schwarze Loch? Die Masse ist so konzentriert durch diese Gravitation und so weiter. Ich kann das alles nicht erklären, aber nichts kann dieses schwarze Loch durchdringen. Nichts, keine Materie, nicht mal Licht, was hineingeht, kommt wieder raus. Dieses schwarze Loch schluckt alles, was hineinkommt und keine Chance, dass es wieder rauskommt. Ich finde, es ist ein passendes Bild für den Tod. Da gibt's kein Zurück. Das ist aus. Da können wir noch gute Worte sagen, uns Wünsche aussprechen. Und bei der Auferstehung trifft das aufeinander und dieser Tod hat Jesus gepackt. Nun, heute in unserer modernen Zeit meint man ja, wir können ja den Tod etwas auch anbieten. Wir können ihm Parole bieten. Tatsächlich, ich habe ein Buch vor kurzem mal gelesen und man meint wissenschaftlich auch dem Tod schon auf die Sprünge zu helfen. John Lennox in seinem Buch, da geht es um 2084, wie unsere Welt war aussehen könnte und was die künstliche Intelligenz damit zu tun haben könnte. Und dann zitiert er einen israelischen Philosophen, Atheisten. Und er sagt Folgendes. Menschen sterben immer, weil Technik versagt. Und jedes technische Problem hat auch eine technische Lösung. Wir müssen nicht auf die Wiederkunft Christi warten, um den Tod zu überwinden. Wir müssen uns nur technisch weiterentwickeln, dass wir so hinbekommen, dass die Organe des Menschen einfach nicht aufhören, dass Technik es übernimmt, medizinisch, und dann werden wir ewig leben. Wissenschaftler werden von diesem Gedanken angetrieben, den Tod technisch überwinden zu wollen. Nun, wir dürfen dankbar sein für die Technik, für die Medizin. Ich gehe auch in meinem Fall von aus, dass ich vor gut 20 Jahren dem Tod von der Schippe gesprungen bin. Dank vielen Gebeten, aber vor allen Dingen, das hatte ich gut gespürt, dank der guten Medizin. Und zwar hier in Deutschland. Gerade mal über 30 Jahre, aber ich habe mich schon so gut wie verabschiedet vom Leben. Das dürfen wir dankbar sein. Aber den Tod zu bezwingen, den Tod zu überwinden, endgültig, das klingt doch irgendwie, wie würden wir es heute sagen, wie die Pharisäer, schon fast gotteslästerisch? Überheblich auf jeden Fall. Nun, was wäre denn was wäre der Tod von Jesus Christus ohne seine Auferstehung? Gute Frage. Drehen wir die Frage nochmal um. Was wäre seine Auferstehung ohne seinen Tod am Kreuz. Ich glaube, eine Auferstehung mehr, von der die Bibel berichtet. Ich habe in meiner Bibel gefunden, es gibt drei Berichte über drei Auferstehungen im Alten Testament, drei Auferstehungen im Neuen Testament bis zur Passionsgeschichte. Und dann wäre Jesus wahrscheinlich der siebte geworden. Aber es ist so wichtig, das im Zusammenhang zu sehen. Sein Tod und Auferstehung. Das ist der Sieg über den Tod. Ist immer in biblischen Zusammenhang zu sehen. Seine Geburt, sein Leben, sein Leidensweg, sein Sterben am Kreuz. Und dann die Auferstehung. Immer in diesem Zusammenhang zu sehen. Ich habe auch ein Bild mitgebracht, diese Dornenkrone, und da strahlt dann die Königskrone heraus. Hat wahrscheinlich technisch nicht geklappt, da ist die Grenze der Technik, aber auf jeden Fall bei mir in meinem Skript ist es so. Ich habe es im Internet gefunden, aus der Dornenkrone heraus strahlt die Königskrone. Und vorher im Vortrag von Eli hatten wir es ja auch gesehen, genauso dargestellt. Wie klasse, dass Jesus da nicht sagt, so vergessen wir alles, neues Blatt, alles verdrängen, jetzt freuen wir uns nur noch feiern. Nein, in diesem Zusammenhang ist zu sehen. Jesus ist in unsere Welt gekommen, er hat gelitten, er ist gestorben, er wurde begraben und er ist auferstanden und erlebt. Wir suchen Jesus nicht unter den Märtyrern, sondern unter den Lebenden. Amen. Das war die Botschaft an Ostermontag bei der Auferstehung von Jesus, als die Frauen da am Grab standen. Und dann, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist auferstanden. Und wir sind dessen überzeugt, dass Jesus Christus lebt. Seine leibhaftige Auferstehung ist wie die Unterschrift Gottes unter dem Leben, dem Wirken, dem Leiden und Sterben von Jesus. Gott hatte signiert. All das hat von Gott seine Gültigkeit und Tragweite bekommen für Zeit und Ewigkeit. Und nun regiert er mit seiner herrlichen Königskrone für alle Zeiten. Amen. Nun, wie angekündigt, unser Thema lautet heute der ultimative Liebesbeweis. Dass es Jesus nicht einfach so gemacht hat, um uns irgendwie zu beeindrucken, eine gute Geschichte zu liefern, Gesprächsstoff und damit die Kirche zu Ostern ja was zu predigen hat, was vorzutragen hat, sondern es ist Ausdruck seiner Liebe. Nun, ich hatte mal versucht, Synonyme für den Begriff ultimativ zu finden. Wie könnte man es mit anderen Worten beschreiben? Einige habe ich jetzt mitgebracht. Ultimativ bedeutet so viel oder kann so viel bedeuten wie nachdrücklich, richtig mit Nachdruck, nicht einfach so nebenbei, energisch, mit aller Kraft sich einzusetzen, sich zu investieren. Ultimativ bedeutet genauso viel wie unmissverständlich. Es ist für alle sichtbar und klar, so und nicht anders. Aber ultimativ kann auch bedeuten, ganz klar zu einer Entscheidung führend. Oder das Beste geben, das Allerbeste geben. Und den letzten Begriff ist nicht zu übertreffen. Es ist das Höchste, was man geben kann. Das bedeutet, kann der Begriff ultimativ bedeuten. Also nicht einfach vielleicht, eventuell, wenn du möchtest, mal schauen, mal gucken, wohin es führt, sondern mit Nachdruck und einer Klarheit. Und ich füge noch hinzu, auch an eine Bedingung geknüpft. Nun, wir predigen aktuell die letzten Wochen über Abraham. Wir lernen aus seinem Leben, wir lernen aus seinen Fehlern, seinen Glaubensschritten, und auch aus seinen Zweifeln. Und so wie Karfreitag und auch heute, vor allen Dingen stoßen wir uns los von der Geschichte, wo Abraham, der liebende Vater, hochbetagt, seinen einzigen Sohn von seiner lieben Frau Sarah, den Sohn der Verheißung, opfern soll. Ich werde die Geschichte auch nicht lesen. Ich verweise einfach auf die Predigt vom Karfreitag, nachzusehen, nachzuhören auf unseren Plattformen. Und wie Abraham in seinem Schmerz, in seinen Fragen dahin geht, um seinen Sohn zu opfern. Und dann auch Isaak, der es mit sich machen lässt. All das getragen von Liebe. Liebe zu Gott, Abraham zu Gott, Gott, der ihm den Auftrag gegeben hat. Und Isaak lässt es mit sich machen aus Liebe zu seinem Vater, Isaak. Und dann heißt es in Hebräer 11, Vers 19, Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Also die Bibel sagt, die Geschichte mit Abraham, die Einladung, die Aufforderung, seinen Sohn zu opfern und das Ersatzopfer für den Sohn Isaak durch den Schafsbock, der sich verstrickt hat in dem Dornbusch, ein Gleichnis, ein Bild auf Gott, den Vater, der seinen Sohn dann opfern wird. Ein Gleichnis, ein Bild dahin, schon prophetisch hineingelegt. Und der Unterschied ist nur darin, Gott hat Isaak diesen Schmerz, seinen Sohn zu opfern, erspart. Sich selbst allerdings nicht. Er hatte nicht zurückgezogen, sondern hat seinen Sohn hingegeben. Nun kommen wir zu unserem Bibeltext für heute, der heute auch grundlegend sein wird für den Gedanken des ultimativen Liebesbeweises. Johannes Evangelium Kapitel 3, Verse 14 bis 17. Johannes 3, ab Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Bronzenschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Hier füge ich mal kurz hinzu, Kontext dazu, Mose und die bronzene Schlange. Da ist Mose mit dem Volk Israel unterwegs, die lehnen sich gegen Gott auf, sie murren gegen Gott, sie klagen Gott an, machen ihm Vorwürfe und dann kommen giftige Schlangen und viele sterben, steht es in der Bibel. Und dann gibt Gott Mose den Auftrag, mach symbolisch eine Schlange und gehe zwischen den Menschen, die schon tot sind und die anderen, die schon das Todesgift injiziert bekommen haben, gehe da mitten hinein und richte diese Schlange auf. Und jeder, der dann im Glauben auf diese Schlange schaut, wird am Leben bleiben. Und dann geht es weiter. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Was für eine Zusage, was für ein Herz, das dahinter steht. So wie damals Mose die Schlange, so dann Jesus Christus sichtbar für alle. Und was stand dann dahinter? Nun, ich möchte daraus drei Punkte nehmen, drei Schritte. Das erste ist der Liebesbeweis des Vaters. Es ist Gott, der hier die Initiative ergreift. Gott selbst, der die Initiative ergreift und seinen Sohn sendet für uns Menschen. Gott, der den Menschen aus Liebe geschaffen hat, ihn gewollt hat. Und wir haben gelesen, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte. Wir hören, und gerade auch in unserer Zeit nicht weniger, immer wieder die Vorwürfe. Was für ein grausamer Gott, was für ein liebloser Gott. Was maßen wir uns an? So sehr hat Gott die Welt geliebt, schon immer geliebt, von Anfang an den Menschen geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Das ist Ausdruck seiner ultimativen Liebe, die wirklich, wie würde man heute sagen, all in geht, das Beste gibt, alles gibt. Das sehen wir schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Der erste Mensch, Adam und Eva, sie verlaufen sich. Wer geht ihnen nach? Haben die sich auf die Suche gemacht und sind zu Gott gekommen? Sagt Gott, sorry, wir haben nicht aufgepasst. Sondern Gott geht den Menschen nach. Als Ausdruck wirklich seiner hingebenden Liebe, seiner Agape-Liebe. Er liebt den Menschen über alles. Aus Liebe hat er ihn geschaffen. Als er ihn geformt hat, als er seinen Geist eingehaucht hat. Er hat sich selbst seine Liebe eingehaucht. Gott wollte den Menschen als Gegenüber, um ihn zu lieben. Amen. Auch heute noch. Gott sandte seinen Sohn als Ausdruck seiner Liebe, die bereit ist, alles hinzugeben. Und ruft noch hinterher den Menschen, der sich versteckt. Wo bist du? Damals war es Adam und heute ruft er, Arthur, wo bist du? Katharine, wo bist du? Und Andreas, wo bist du? Ich suche dich, ich liebe dich. Wie wertvoll und liebenswert ist der Mensch für Gott. Verstehen kann ich es nicht. Erklären noch weniger. Aber dankbar annehmen. Oh ja. So sehr hat er uns geliebt und liebt uns. 1. Johannes 4,10. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er unsere Schuld, uns von unserer Schuld befreit. Das war der Grund, warum Gott der Vater seinen Sohn sendet. Aus Liebe, damit wir nicht von der Schuld erdrückt werden, nicht unter der Last der Schuld zusammenbrechen. Und der Tod, der ewige Tod, wie dieses schwarze Loch uns einfach wegsaugt und kein Zurück mehr gibt. So sehr hat er uns geliebt. Es ist diese göttliche Liebe, die den ersten Schritt macht, um den verlorenen und in Sünden verstrickten Menschen aufzusuchen und einzuladen und für ihn zu bezahlen. Epheser 2, Vers 4 lesen wir, da schreibt Apostel Paulus, doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Halleluja! Was für eine Liebe! Nicht einfach nur sterben, sondern hier sehen wir wieder das Ganze. Mit der Auferstehung ist die Erlösungstat Gottes, des Vaters durch seinen Sohn für uns. Da kommt es erst zum Greifen und zum Tragen. Die Auferstehung von den Toten war nicht nur die Demonstration von Gottes Kraft. Es war einfach nicht nur, um zu zeigen, ich habe die Macht über den Tod. Gott wollte und war getrieben von seiner Liebe, den Menschen, den verloren gehenden Menschen, dich und mich von unserer Schuld zu befreien und dafür seinen Sohn zu senden. Und das dürfen wir auch heute immer wieder neu als Geschenk annehmen, neues Leben uns schenken lassen. Die letzten Tage haben wir es zusammen mit Pastor Valentin einige Male erlebt, Karfreitag nach dem Gottesdienst haben wir den Ferdinand getauft. Getauft, unter das Wasser und wieder auf. Gestern waren wir bei einer größeren Taufe, da wurden 7 iranische Geschwister getauft. Wir haben ihr Zeugnis erzählt. Und nicht nur der Tod in das Wasser, unter das Wasser, sondern aus dem Wasser heraus. Das ist das Bild dafür, dass Jesus Christus nicht nur gestorben ist, er ist auferstanden. Dadurch erfahren wir neues Leben durch Gott, den Vater, das er uns schenkt durch Jesus Christus, seinen Sohn. Halleluja. Zweitens, der Liebesbeweis des Sohnes. Er war ja nicht angekettet und jetzt musst du gehen. So, und ich habe über dich befohlen und es gibt keinen anderen Weg. Und du darfst nicht Nein sagen. Der Liebesbeweis des Sohnes. Nun, absoluter Liebesbeweis an den Vater, weiß man dem Vater gehorsam, zwar bis zum Tod. Und in der Geschichte, wenn wir es lesen, die biblischen Geschichten, es war nicht ohne. Und das hat Arthur in der Moderation heute schon auch angedeutet. Es war nicht einfach für Jesus. Er kannte seinen Weg, was auf ihn zukommt. Und für ihn als wahren Menschen war eine Last, ein Kampf da. Aber er wich nicht zurück. Gott sandte seinen Sohn, um sie durch seinen Sohn zu retten. Unser Sohn Gottes, Jesus Christus, sah, dass es keinen anderen Weg, keine andere Möglichkeit gibt für uns Menschen, den Weg zurück zum Vater zu bringen, als nur durch ihn. Gott Vater und Gott Sohn sind sich eins in der Liebe zum verloren gehenden Menschen. Zu dir und zu mir. Es gibt keinen anderen Weg. Unmöglich. Und so bleibt Jesus Christus als der Sohn Gottes in der Rolle als wahrer Mensch dennoch hingegeben, weil er uns so sehr liebt. Liebte und nicht aufhört zu lieben. Und wir lesen das besonders zum Ausdruck gebracht, Johannes Evangelium 13, Vers 1. Das Passafest stand bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, die Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußeren Beweis seiner Liebe. Es war nicht nur die Sehnsucht zurück in den Himmel, wieder zurück in den Vater, in die Herrlichkeit zurück, sondern es trieb und bewegte ihn die Liebe zu uns Menschen, zu dir und zu mir. Es trieb Jesus, es hielt ihn da fest und er ging den Passionsweg, den Leidensweg. Die Schuld des Menschen war nicht einfach wegzudenken oder wegzudiskutieren oder auch wegzuerziehen durch Bergpredigt, durch Gebote und Gesetze. Sie musste bezahlt werden. Der Mensch, wir haben keine Chance, uns einfach von sich aus zu verändern. Auch nicht mit technischen Mitteln und guten Vorsätzen. Schaffen wir nicht. Das freiwillige Opfer von Jesus bezahlte die gesamte Schuld der Menschheit. Aber auch deine Schuld, meine Schuld. Das macht den Unterschied. Wenn der Einzelne anfängt, es zu glauben, für mich hat er es auf sich genommen. Meine Schuld. Es ist vollbracht für mich. Mein Freispruch. Ich wollte gerne heute einen Schuldschein mitbringen. Vor vielen Jahren hatte ich mal einen Schuldschein bekommen, eine Androhung vom Amt. Da war ein Fehler unterlaufen. Einer von unseren Kindern hat einfach so eine Zeitung ausgetragen. Und dann nach ein paar Monaten hatten wir mich so vom Amt ein Schreiben bekommen. Ich bin erschreckt. Und dann war ich empört. Wie können Sie mir das ankreiden? Und so weiter. Ich habe ihn nicht wiedergefunden. Ich glaube, ich habe ihn schon irgendwo vernichtet. Symbolisch, all das, was uns die Sicht zu Gott irgendwie schwer macht, die uns von Gott irgendwie wegschauen lässt, was unser Herz belastet, bedrückt, all das zum Kreuz zu bringen und dann, es ist vollbracht, die Sühne, die Bezahlung dieser Schuld. Die Rechnung ist bezahlt, weil er auferstanden ist. Nicht nur, weil er gestorben ist, weil er auch auferstanden ist. Das ändert alles. Und nicht nur damals hat er die Rechnung bezahlt. Er bezahlt sie heute noch für uns. Hörst du es? Wir müssen nicht zurückschauen, ach ja, damals. Und manchmal haben wir so die Sehnsucht, hätte ich doch damals gelebt. Ich hätte es so erlebt, ich hätte es so erlebt. Heute ist Jesus gegenwärtig. Seine Auferstehungskraft spricht uns frei. Durch seine Auferstehung dürfen wir das erleben. Römer 4, 24b und 25. Denn Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ja, unseren Herrn, deinen Herrn, wenn er dein Herr ist, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unseren Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Bringt den Freispruch. Wir können viele Geschichten erzählen und Sachen nett finden. Aber wenn wir das für uns annehmen, sagen, Jesus, sei du mein Herr und unser Leben, unsere Schuld zu ihm bringen, dann erfahren wir, bekommen wir von ihm den Freispruch. Und das ist der Ausdruck seiner Liebe zu uns. Dafür kam Jesus auf diese Erde. Dafür lehrte er hier auf der Erde. Er starb dafür und ist wieder auferstanden, damit du und ich diesen Freispruch auch heute noch. Ganz klar, individuell, real erfahren dürfen. Ich bin frei. Es ist vollbracht. Meine Schuld ist bezahlt. Das hat er bewiesen, dass es für uns getan hat. Und drittens, worauf ich eingehen möchte aus unserem Bibeltext, ist die Einladung Gottes an uns. Es ist nicht nur eine Information über Gottes Liebe. Weil Jesus Christus auferstanden ist, gilt seine Liebe uns heute genauso. Damit jeder, hatten wir ja gelesen, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Da heißt es nicht, damit alle das ewige Leben bekommen. Wie so eine, wie nennt man es so, die Gießkannenmethode. Gott gießt einfach mit seiner Gießkanne über die Menschheit und alle, die erfasst werden, ob sie es wollten oder nicht, sie werden einfach begossen und dann haben sie das ewige Leben. Nein, da ist damit jeder, auch du, der Einzelne, die Entscheidung des Einzelnen, die Reaktion des Einzelnen macht den Unterschied. Gott verspricht, auch nicht durch die Auferstehung von Jesus Christus, eine Heilversöhnung, sondern jeder, der an ihn glaubt. Hörst du es? Das will ich mit Nachdruck nochmal. Jeder. Die Reaktion des einzelnen Menschen ändert alles. Die Reaktion auf die rettende Liebe Gottes entscheidet über dein Schicksal, über mein Schicksal. Nun, die ultimative Liebe Gottes ist bedingungslos. Gott setzt keine Bedingung. Er liebt alles. Er hat alle geliebt und hört nicht auf, alle Menschen zu lieben. Die Rettung durch Jesus Christus dagegen ist nicht bedingungslos. Nochmal, die Rettung durch Jesus Christus ist nicht bedingungslos. Erst wenn du sagst, ich glaube, dass du, Jesus, für mich aus Liebe gestorben bist. Erst wenn du sagst, Vater, du hast mich so sehr geliebt und deswegen deinen Sohn gesandt. Das ändert dann alles. Römer 8, 34. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch. Er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz der rechten Seite Gottes und er tritt für uns ein. Halleluja. Immer wieder, wenn ich anfange zu zweifeln, wenn ich verzagt bin, wenn ich traurig werde, lese ich diese Bibelstelle. Und wird mir bewusst, ja, natürlich, sage ich mir selbst, Andreas, du hast recht. Gott hat genug Grund, um zu sagen, ich liebe den anderen mehr, ich kann dich nicht gebrauchen. Aber er hat sich entschieden, mich zu lieben. Seine Liebe ist ultimativ zu uns, zu dir. Und von dieser Liebe kann uns niemand trennen. Dafür steht der Tod und die Auferstehung von Jesus als Garant, als Ausdruck dieser Liebe.
Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info@gnl-bramsche.de. Gott segne dich.